heißt, egal ob ich eben einen Kunden habe, ob ich einen Stakeholder suche, es geht immer um Partnerschaft und Beziehung und da ist die Grundlage Vertrauen und Offenheit und Transparenz.
Mit Pioneer Thinking in die Zukunft. Herzlich willkommen bei dem Podcast von Tapetenwechsel und Relab, Agentur und Lab für GründerInnen und UnternehmerInnen. Hier geben wir allen und nicht nur den Genies eine Stimme, die sich für Innovation und unternehmerischen Wagemut begeistern und damit ihren ganz persönlichen Weg des Erfolgs gehen. Heute wieder mit mir, Claudia Richard, Pioneer Thinking Coach.
Hallo, wir sind heute hier wieder beim 19. Podcast von Mit Pioneer Thinking in die Zukunft. Heute wieder Konrad bei uns. Konrad hatten wir das letzte Mal schon pitchen und was pitchen eben nicht nur bedeutet, dass man sich sein Unternehmen, sein Angebot nach außen präsentiert, sondern dass Pitchen eigentlich viel, viel mehr bedeutet. Und heute haben wir eben, was Pitchen mit Verhandlungen zu tun hat. Und ich denke, da kann bestimmt jeder von euch was mitnehmen, was Konrad uns heute so an kleinen Tipps und Wissen mitbringt. Hi Konrad.
Hallo Claudia, das hoffe ich natürlich auch. Also die Idee, die ich heute mitgebracht habe, ist einfach, dass die Verhandlung nicht erst am Verhandlungstisch beginnt, sondern im Prinzip schon mit dem ersten Pitch. Das heißt, ihr pitcht irgendwo eure Idee und ihr wisst ja zu dem Zeitpunkt noch nicht, ob ihr mit diesen Personen, denen ihr dort pitcht, ob das nun Partner, Lieferanten, Kunden oder eben Geldgeber sind, ob ihr mit denen nachher auch zu tun habt. Aber mein Gedanke ist eben, tut mal so, als hättet ihr mit denen später auf jeden Fall zu tun und müsstet mit denen nachher auch verhandeln, dann werdet ihr anders in den Pitch gehen. Also diese Idee bringe ich heute so ein bisschen mit.
Ja, also wenn ich nochmal nachfragen kann, das heißt, nicht nur, dass man eben immer denkt, man präsentiert jetzt, man geht zu einer Präsentation, sondern da, wo man hingeht, direkt schon als künftigen Verhandlungspartner ansieht, als künftigen Kunden oder auch als künftigen Teilhaber des Unternehmens oder für was ich eben den Pitch brauche? Fragezeichen?
Ganz genau so ist es. Und es hängt einfach damit zusammen, dass die entscheidendste Größe beim Verhandeln immer Vertrauen ist. Also natürlich kommt es beim Verhandeln auch darauf an, dass man seine Positionen sich gut überlegt hat, dass man seine Konzession plant, die man dem anderen dann gibt, wenn man was von dem bekommt und vieles andere mehr. Aber das Entscheidende ist eben, dass, und das zeigt eben auch die Forschung darüber, die ist jetzt noch nicht so wahnsinnig alt, aber es ist eben ein Feld, was sehr spannend ist, weil es eben auch neu anfängt. Und die Forschung darüber zeigt halt, dass bessere Verhandlungsergebnisse für alle Parteien rauskommen, wenn alle Parteien sich mehr vertrauen. Also ist jetzt verkürzt gesagt, aber das ist der Fall.
Im Prinzip kann ich das verstehen, Vertrauen an sich, aber zum einen, ich verstehe es tatsächlich noch nicht ganz. Versuch es mir irgendwie doch mal bitte nochmal zu erklären. Vertrauen heißt ja auch, dass ich eben dem Kunden zum Beispiel oder dem ich gegenüber pitche, ein Vertrauen gegenüberbringe, dass er mich auch respektiert und meine Dinge auch gut wertschätzt? Oder wie kann ich es mir vorstellen?
Also ich glaube, Vertrauen ist tatsächlich ein relativ weit gefasster Begriff in dem Feld. Man könnte sich vielleicht vorstellen, dass es um Verbindlichkeit und um Verlässlichkeit auch geht. Also es ist ein Unterschied, ob ich weiß, dass jemand das, was er sagt, auch hält in der Verhandlung. Gleichzeitig ist Vertrauen aber natürlich auch was, das wirkt erstmal kontraintuitiv, mein Verhandlungsergebnis verbessert, weil ich jemandem sage, was mich wirklich interessiert und was in der Verhandlung mir wirklich wichtig ist. Das ist auch ein Vertrauen, weil ich muss mich ja sozusagen blank machen. Deswegen sage ich kontraintuitiv, meine Karten vorher auf den Tisch legen und sagen, naja, das und das ist mir wichtig. Und viele, denen ich begegne, denken immer erstmal andersrum. So, die Karten so weit wie möglich dranhalten, sodass man nicht reingucken kann, ist besser fürs Verhandlungsergebnis. Aber das ist eben nicht der Fall.
Das ist ganz spannend. Ich finde das tatsächlich eben jetzt vom Bauch heraus sehr wichtig und richtig und sinnvoll und denke, wir machen das hier in unserem Bereich ja auch, weil wir eben sagen, okay, das sind unsere Werte, das ist uns wichtig, das möchten wir vermitteln. Also zum Beispiel auch beim Gründercoaching, wo setzen wir unsere Werte in Nachhaltigkeit, dass jemand dann auch wirklich Bestand hat und beim Gründen erfolgreich in sein Unternehmen starten kann oder in ihr Unternehmen starten kann. Und das ist uns wichtig und diese Werte wollen, sagen wir gleich von vornherein, damit jemand, der zu uns kommt, auch weiß, was, wie wir denken, was uns wichtig ist und damit natürlich eine andere Grundlage geschaffen ist. Und unsere Kunden und Kundinnen, glaube ich, denken, dass sie deswegen bei uns gut aufgehoben sind. Ist es so in der Art gemeint?
So ein bisschen. Denn ich denke schon, dass man mit einer Verhandlung immer auch ganz entscheidend auch Werte transportiert. Es ist ein Unterschied, ob mir ein Wert wie Langfristigkeit oder Verlässlichkeit oder was, das sind eben alles Dinge, die ich zu Vertrauen zählen würde, wichtig sind und ob ich die dann in so einer Kommunikation mit meinem Gegenüber auch spiele, auf diese Werte einzahle und dafür auch bekannt bin oder werde und halt vor allem bleibe. Oder ob es eben kein Thema für mich ist. Ja.
Also du und hilfst ja auch eben Leuten, die Geldgeber suchen, größeren Startups, die eben einfach auch nochmal mit viel Geld versuchen, Vertrauen zu bekommen. Wie würdest du denen sagen, wie sollten die das machen? Was wäre da wichtig, vertrauensvoll offen zu legen?
Du meinst jetzt die Geldgeber oder diejenigen, die das suchen?
Die das suchen, die du beim Pitch-Training unterstützt.
Ja, also da ist für mich ganz klar, jemand, der mit einer Summe, egal wie groß sie ist, in ein im Prinzip Experiment startet, weil niemand hat eine Glaskugel und so sicher, wie die Zahlen auf dem Papier sind und die Entwicklung sind sie in der reellen Welt natürlich nie. Jeder, der mit so einer Summe in so ein Experiment startet, der gibt ja eine ganze Menge Vertrauen darin, dass das eben funktioniert oder eben auch Früchte trägt, egal wie das sozusagen geplant ist. Und demgegenüber finde ich unerlässlich eben sehr transparent und kleinteilig auch aufzuschlüsseln und zu sagen, wofür werde ich das denn verwenden? Was sind meine Pläne? Wie stelle ich mir das vor, dass es läuft? Und vor allem auch, was mache ich, wenn es eben anders läuft? Um dieses Vertrauen eben zu stärken, weil nichts stärkt Vertrauen mehr, als bei was schief läuft, zu sagen, hier, ich lege meine Karten wieder auf den Tisch und ich sage dir, was schiefgelaufen ist und ich glaube auch, so und so sollten wir es weiterfahren, weil das nämlich, da sind wir wieder bei dem Punkt von vorhin, ne? Das macht mich sozusagen nackig, in Anführungszeichen, und legt meine Karten auf den Tisch und dann hat der andere eben einen Vorschuss oder einen Vertrauensbonus oder wie auch immer, den er dann eben zurückzahlen kann oder auf den er einzahlen kann. Und das ist das, was dieses offene Kartenspielen am Ende so erfolgreich macht in der Verhandlung.
Ja, also auch, wenn ich nochmal zusammenfasse, eben zu sagen, also wenn ich in einen Pitch gehe, dann natürlich das, woran ich glaube und meine Geschichte und das, was ich machen möchte als Erfolgsstory natürlich erzählen, aber eben auch, wo die Risiken liegen und die auch mit erwähnen und sagen, ich habe keine Glaskugel und wenn das ist, dann versuchen wir das und wir legen wieder offen auf den Tisch und wir setzen uns wieder zusammen, dass dies auch dann das Vertrauen schafft, dass man nicht ins Blaue reinarbeitet, sondern natürlich auch um die Risiken weiß.
Ganz genau, denn so eine Partnerschaft mit einem Geldgeber oder mit allen Partnern und Kunden und Lieferanten und Stakeholdern am Ende, die wird ja jedes Mal stärker, wenn man ein starkes Kettenglied in diese lange Kette sozusagen einfügt. Und deswegen ist es eben sinnvoll, so früh wie möglich damit anzufangen, diese Kette zu schmieden. Und wenn man sagt, der erste Kontakt, den ich mit jemandem habe, ist halt der Pitch, naja, dann mache ich doch gleich Nägel mit Köpfen und schmiede gleich ein richtig schönes, dickes Anfangsglied von der Kette, auf das ich dann eben aufbauen kann, an das ich die anderen anhängen kann. Und je länger eben so eine Kette ist, desto besser. Ne? Manche im Vertrieb sagen, naja, man braucht 7 Touchpoints, um überhaupt irgendwie mit jemandem so weit zu sein, darüber zu reden, dass man einen Pitch machen kann. Naja, und dann weiß man ja ungefähr, wie viele Touchpoints man braucht, um ein vertrauensvolles Miteinander und eine Beziehung auch aufzubauen, die langfristig und tragfähig ist. Und da kann ich halt nur dazu raten, eben so früh wie möglich feste stabile Kettenglieder zu schmieden.
Ja, bei dem, was ich mir jetzt gehört habe, sind mir zwei Begriffe eben sehr präsent geworden. Das ist das eine Partnerschaft und das andere Beziehung. Das heißt, egal, ob ich eben einen Kunden habe, ob ich einen Stakeholder suche, es geht immer um Partnerschaft und Beziehung. Und da ist die Grundlage Vertrauen und Offenheit und Transparenz.
Ganz genauso wie in jeder Beziehung auch, exakt.
Ja, schön. Was meinst du? Also, du hattest vorher mal kurz gesagt, da gibt es ja eben auch inzwischen Grundlagen dafür und auch wissenschaftliche Untersuchungen, aber alles noch relativ neu. Kannst du uns da ein bisschen mehr dazu sagen?
Also ich kann natürlich auf jeden Fall meinen Mentor auch empfehlen, Remigusz Smolinski, der lehrt dieses Feld an der HHL in Leipzig und der forscht dazu auch schon seit vielen Jahren, in den letzten Jahren auch verstärkt im internationalen Bereich, in Kombination unter anderem auch mit seiner Negotiation Challenge, also die hält er eben jedes Jahr ab, wo sich viele Teams, internationale Teams auch treffen und Verhandlungen sozusagen üben oder ja im Prinzip einen Wettbewerb machen darüber, wer am besten verhandeln kann in Teams und in ganz, ganz umfangreichen auch Szenarios, was super spannend ist. Ich selbst war leider noch nicht dabei, weil das mit den Terminen immer so ein bisschen schwierig ist, aber ich kann es jedem wirklich empfehlen. Das, was ich darüber gelesen, von ihm gehört und auch von Kommilitonen gehört habe, ist wirklich sehr, sehr vielversprechend. Und auch das, was man von ihm zu diesem Thema lesen kann, ist eben immer sehr, sehr spannend. Und ein ganz, sagen wir mal, Basic-Prinzip, was man sich vielleicht schon mal merken kann, ist, dass es unterschiedliche Typen von Verhandlungen gibt. Das war das Erste auch, was er uns beigebracht hat, nämlich, dass es distributive Verhandlungen gibt und integrative Verhandlungen. Ja, das bedeutet, bei einer distributiven Verhandlung ist nur das da, was da ist zum Verteilen. Und bei einer integrativen Verhandlung wird es spannend, weil dann wird der Kuchen, der zu verteilen ist, größer. Und man kann von einer distributiven in eine integrative Verhandlungssituation wechseln, auch während der Verhandlung. Und dazu braucht es aber eben Vertrauen. Und es klingt jetzt erstmal auch ein bisschen abstrakt, aber stellt euch folgendes Beispiel vor. Vielleicht kennt ihr die Geschichte auch. Ihr habt zwei streitende Geschwister mit einer Orange. Und beide wollen eine Dreiviertel Orange. Und es geht natürlich nicht. Ja? Da muss es Streit geben. Und in dem Moment, wo ihr die Geschwister aber fragt, was sie damit machen wollen mit der Orange, findet ihr raus, dass das eine Geschwisterkind eben Saft machen will und das andere die Orangenschale für einen Kuchen braucht. Und plötzlich wird aus dem Verteilungskampf der distributiven Verhandlungsformat, aus dem wird eine integrative Verhandlung, weil nämlich plötzlich ist es nicht mehr eine Orange, die sich nicht in zwei, drei Viertel teilen lässt, sondern plötzlich ist es eine Orange, die sich in das Fleisch und die Schale teilen lässt. Und dann kann jeder nicht nur eine Dreiviertel haben, sondern sogar eine ganze. Und das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man eben durch Vertrauen, weil ich sage nämlich, was ich haben will, ja, und habe vielleicht auch erstmal Angst, dass der andere mir daraus einen Strick drehen könnte, aber nee, es passiert eben in der Forschung meistens nicht, sondern in der Forschung passiert eben, zeigt sich, dass meistens das passiert, was ich gerade erklärt habe, nämlich, dass der Kuchen größer wird.
Ja, und dann darf man ja auch nicht vergessen, ist es auch gut, wenn der Kuchen eben nicht größer wird, weil es passen ja nicht alle immer zusammen. Es ist ja auch gut, wenn man von vornherein weiß, nee, wir haben so unterschiedliche Ansprüche, dass es vielleicht besser ist, wenn wir nicht zusammenkommen, egal ob Kunde oder Geldgeber, weil wir passen ja auch sonst nicht im Leben immer mit allen Menschen zusammen. Das wäre ja auch anstrengend, wenn das immer passen würde.
Oder so rum, genau, so rum geht es natürlich auch. Und ich glaube, es ist eben ganz hilfreich zu wissen, dass es unterschiedliche Verhandlungstypen gibt und dass es eben durchaus ein Fluidum ist, in dem man sich bewegen kann und dass es eben Dinge gibt, mit denen man das beeinflussen kann.
Ja, schön. Kannst du noch mal ganz kurz den Namen deines Professors sagen, damit wir wissen, wo wir ihn googeln können, ob er vielleicht ein Buch geschrieben hat, was wir über ihn lesen können?
Ja, genau. Also der Professor heißt Remigusz Smolinski. Und man findet ihn auch, wenn man einfach den abgekürzten Vornamen googelt, also Remi, R-E-M-I und Smolinski an der HHL in Leipzig. Da gibt es nur einen. Ich vermute mal, dass das Autofill von Google da auch relativ schnell den Namen ausspucken wird, wenn ihr den googelt.
Ja, ich glaube, den hört man nicht so oft. Von daher wird das werden. Ja, ich finde das spannend. Rein aus dem Bauch waren viele Sachen, die ich glaube, die wir eben intuitiv vielleicht auch tun. Aber wenn wir das bewusst machen und bewusst einsetzen, dann wird man bestimmt beim Verhandeln künftig erfolgreicher sein können.
Das ist zu hoffen. Und ich wünsche dafür natürlich viel Erfolg, weil wenn ich eins mitgenommen habe aus dem ganzen Verhandlungskosmos, dann, dass es einfach wahnsinnig großen Spaß macht. Also man muss es nicht so ernst nehmen. Natürlich ist eine Verhandlung, in der es um viele hunderttausend Euro geht, ernster oder tiefer als eine Verhandlung um eine Dreiviertel Orange. Das ist keine Frage. Aber ich habe eben auch festgestellt, dass je mehr man da mit Offenheit rangeht und auch mit eben Wissen rangeht, dass Verhandlung nicht einfach irgendwie Magic ist, sondern dass es eben ganz handfeste Faktoren gibt, die man sich angucken kann und aus denen man auch lernen kann, je mehr macht es einfach auch Spaß.
Ja, und wenn man eben weiß, was man will, dann kann man eben auch gucken, wie viele Abstriche kann man machen, wie viele Abstriche kann man nicht machen. Ich finde das total spannend. Ich freue mich und natürlich hätte ich gerne, dass du uns jetzt noch so einen Tipp an die Hand gibst, wie wir das morgen eben auch gut umsetzen können.
Genau, also du hast gerade das Stichwort dazu schon gegeben. Mein Tipp ist, plant eure Konzession. Und damit meine ich, dass ihr immer ein Verhandlungsergebnis natürlich habt, mit dem ihr gerne rausgehen wollt. Ja, das, jeder, der in eine Verhandlung geht, macht sich üblicherweise vorher Gedanken, was ist mein Maximalziel oder was kann ich maximal hier erreichen und womit will ich aber mindestens rausgehen, also wo drunter mache ich es auf gar keinen Fall. Und zwischen diesen beiden Zielen liegt eine Spanne, die man mit Konzessionen füllt. Und eine Konzession ist was, was man dem anderen Verhandlungspartner gibt, um was zu bekommen. Und auch da ist Interesse natürlich wieder wichtig, weil wenn ich weiß, was dem anderen wichtig ist, dann ist es ja viel, viel einfacher, mir zu überlegen, was kann ich ihm geben und ich kriege dafür vielleicht sogar noch was. Ne? Als ich stolper da irgendwie blind rein und weiß überhaupt gar nicht, womit ich meinem Gegenüber eine Freude machen kann. Und vielleicht auch Tipp 1b noch, eine Freude machen zeigt sich übrigens in der Forschung auch ganz, ganz deutlich, ist ein riesengroßer Faktor bei Verhandlungen, und zwar Geschenke. Und wir sprechen nicht von irgendwie riesengroßen Geschenken, sondern ganz kleine Aufmerksamkeiten in Verhandlungsteams eingebracht am Anfang der Verhandlung stärken das Ergebnis von beiden Seiten, weil es eben Vertrauen schafft und weil es die Seiten dafür öffnet, gemeinsam ein gutes Ergebnis zu finden. Nicht immer ist ein gutes Ergebnis für die eine Seite, nämlich ein schlechteres Ergebnis für die andere. Also es gibt viele Szenarien, in denen sich höhere Verhandlungserfolge für beide Seiten finden lassen.
Ja, und ich glaube, da fängt dann eben bei deinem Tipp auch der Spaß des Ganzen an, weil wenn ich weiß, wo ich Spielraum habe und dann noch dem anderen eine Freude machen kann, dann kann Verhandeln eben nicht so krampfhaft werden, sondern tatsächlich vielleicht auch Spaß machen.
So ist es.
Ich wünsche unseren HörerInnen künftig ganz viel Spaß beim Verhandeln. Wir würden uns freuen, wenn diese Tipps zu Erfolg führen und ihr uns vielleicht auch kleine Geschichten und eure Geschichte dazu erzählt, wo ihr Erfolg hattet, was ihr anwenden konntet und wie es war. Und dann freuen wir uns das nächste Mal wieder, euch hier zu haben bei Mit Pioneer Thinking in die Zukunft. Von meiner Seite aus. Tschüss.
Bis bald. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Wenn du selbst noch einen Herzensweg hast, den du gehen oder optimieren möchtest, dann melde dich gerne bei uns und wir werden gemeinsam mit Pioneer Thinking Tools den richtigen Weg für dich finden. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast mit Pioneer Thinking in die Zukunft.